Als ich dann gefragt wurde, ob ich mir vorstellen kann, hier Vorständin zu werden, habe ich auch nicht sofort Ja gesagt. Da muss ich drüber nachdenken. Mein Budget war 1,5 Millionen und lief unter Unvorhergesehenes. So sind wir gestartet. Ja. Inzwischen sind wir bei 35 Millionen. Ich denke über mich selber wenig nach. Bin eher getrieben, welches große Projekt ich für 2025 noch auf die Beine stellen möchte, wie ich das Thema Demokratie noch weiter nach vorne bringe, und zwar so, dass es sichtbar ist. Über mich selber denke ich eher nicht nach. Eher dann über die Enkelkinder, das mache ich.
Zu Hause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen mit Tobias Häusler.
Herzlich willkommen gerade Ihnen. Ganz persönlich. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares 2025. Groß, gesund und gemeinsam. Ja, mindestens 12-mal in diesem Jahr gemeinsam, immer am zweiten Dienstag im Monat, eine neue Folge zu Hause in Essen. Eine kleine Bitte von mir, ein großer Gewinn für Sie. Abonnieren Sie uns hier, wo Sie den Podcast gerade hören, auf einer Podcast-Plattform oder bei YouTube. Schalten Sie auch die Benachrichtigungen ein, dann meldet sich die neue Folge ganz automatisch. Tja, was machen wir hier seit bald 5 Jahren? Wir schauen nicht zurück, wir schauen nach vorn. Keine Ruhrgebietsromantik, sondern stolz sein auf das, was Essen heute ist. Mit Vorfreude auf das, was noch alles kommen wird. Immer von den Menschen erzählt, die daran arbeiten. Und das stimmt auch diesmal mit einer kleinen Besonderheit. All die Millionen Euro, am Ende sind es Milliarden Euro, Vermögen der RAG-Stiftung, die kommen aus der Vergangenheit, die kommen aus der Zeit der Steinkohle. Aber wie funktioniert das mit diesen Ewigkeitsaufgaben, mit der ewigen Reparatur der Natur nach dem Kohleabbau und gleichzeitig mit der Idee, Bildung, Wissenschaft, Kultur zu fördern wie kaum ein anderer? Wir treffen dazu eine der einflussreichsten Frauen des Landes, die auch nicht viele Interviews gibt. Die Vorständin der mächtigen RAG-Stiftung Bärbel Bergerhoff-Wodopia. Umso mehr freuen wir uns, Sie besuchen zu dürfen, und das an einem besonderen, an dem Tag komplett eingeschneiten Ort, im Stiftungssitz auf Zollverein. Ein besonderes Gebäude, das nach dem geschützten, nachhaltigen Cradle-to-Cradle-Prinzip gebaut wurde. Das heißt aber nicht, dass dieses Haus jetzt langsam, während wir sprechen, wieder zur Erde zerfällt?
Eher nicht, nein. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir da bei dieser Konzeption dieses Gebäudes darauf geachtet haben, dass Nachhaltigkeit ein ganz besonderer Fokus ist. Das heißt, dieses Gebäude wurde gebaut mit dem Nachhaltigkeitsstandard Platin. Und das war zu dem Zeitpunkt etwas ganz Besonderes. Wir haben auch etwas darum gerungen, weil normalerweise war Silber, Gold so der Standard. Und Werner Müller, den will ich an dieser Stelle ganz besonders erwähnen, hat darauf gedrungen, dass wir hier ein Platin-Zertifikat erhalten müssen für dieses Gebäude. Und das ist auch gelungen.
Ein kreislauffähiges Gebäude. Das heißt, alles kann recycelt werden, wenn das Gebäude mal nicht mehr sein soll. Kann ich das irgendwo erkennen? Merken Sie das irgendwo?
Also im Alltag merkt man das nicht. Was man vielleicht so ein bisschen vermutet, wenn man das Gebäude sieht, in der Architektur, in der Farbgestaltung, dass es sich sehr stark anlehnt an dieses Weltkulturerbe, an den Farben, die letztendlich die Kokerei mit sich bringt, die Zeche mit sich bringt, dieser Rostton der Rohre, der sich dann über all die Jahre ergeben hat, der spiegelt sich hier wieder. Wir hatten zunächst überlegt, in der Eingangshalle, die aus meiner Sicht auch sehr gelungen ist, auch eine schwarze Decke einzuziehen, ja. Also den Bergbau nochmal zu symbolisieren. Flöts, ja. Genau. Das war Werner Müller dann doch etwas zu viel und sagt, nee, da fühle ich mich erdrückt und lassen Sie uns mal lieber gucken, ob wir einen anderen Farbton wählen, und deswegen sind wir auch hier wieder auf den Rostton gekommen.
Wie im wahrsten Sinne tiefgreifend der Eingriff ist des Bergbaus und war, das habe ich jetzt neulich erst gelesen, auch im Zuge dieser Vorbereitung, hätte es den Steinkohleabbau an dieser Stelle auf dem Gelände beispielsweise nicht gegeben, lägt dieses Gebäude rund 20 Meter höher.
Das ist richtig. Der Bergbau hat viele Bergsenkungen verursacht, aber letztendlich auch dafür gesorgt, dass das Ruhrgebiet insgesamt dadurch keinen Schaden genommen hat. Ganz im Gegenteil. Und immer da, wo Bergschäden aufgetreten sind, hat es hier sehr professionelle Hauptabteilungen gegeben, die dafür dann Sorge getragen haben, dass das wieder in Ordnung gebracht wurde.
Ich merke schon, Sie arbeiten die RAG-Stiftung und Ihre Aufgaben schon gut raus. Um Ihren Einfluss mal zu zeigen, brauche ich mal ein paar Sekunden Monolog. Also der RAG-Stiftung gehört zu 100% die RAG, rund die Hälfte von Evonik, fast 60% des Wohnungskonzerns Viva West und einiges mehr. Sie selbst sitzen in allen diesen Aufsichtsräten RAG, Evonik, diverser Bildungseinrichtungen, bei der Uniklinik Essen. Sie sind Vorsitzende des Kuratoriums des Deutschen Bergbaumuseums in Bochum. Sie sind ZDF-Verwaltungsrätin. Sie haben zweimal den Bundespräsidenten wählen dürfen. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie diese ganzen Positionen an sich vorbeirasseln hören?
Ja, manchmal frage ich mich, wie schaffe ich das?
Aber ja, das frage ich mich auch.
Gut, ja. mein Energielevel ist sehr hoch. Ich hatte jetzt vor wenigen Wochen auch einen runden Geburtstag feiern können und da ist das auch nochmal so deutlich geworden. Wenn man sich das dann mal vor Augen führt, staune ich manchmal selbst, insbesondere mein Mann. Aber es macht mir Freude. Und wenn die Freude überwiegt und wenn man was gestalten kann, und das kann man. Im Übrigen waren nicht alle Aufzählungen dann korrekt. Ich bin nicht im Aufsichtsrat von Evonik. Das macht mein Kollege Bernd Tönjes. Ja. Aber es gibt viele andere. Sie haben die Uniklinik erwähnt. Das ist sicherlich nochmal ein ganz besonderer Part. Und auch das ZDF, der Verwaltungsrat. Das sind so die Gremien, die ganz besonders nicht nur Zeit fordern, sondern auch gute Vorbereitung.
Das kann ich mir vorstellen. Und ich habe trotzdem noch welche weggelassen. Ne? Das wissen Sie auch. Ich freue mich auf das Gespräch über die Zukunft und warum gerade Sie in Zukunft auch die Vergangenheit ewig beschäftigen wird. Fangen wir an?
Gerne.
Ja, wo fängt man da an? Da habe ich lange drüber nachgedacht und ich glaube, wir fangen mal wirklich damit an, Missverständnis aufzuklären. Es gab nicht diese florierenden, natürlich dreckigen, aber glücklichen 60er, 70er, 80er Jahre der Steinkohle und dann so ein plötzliches aus heiterem Himmel. Das war ein jahrzehntelanger Abwicklungsprozess, den Sie auch als stolze Bergmannstochter, das muss man sagen, mitbegleitet haben, mitgestalten mussten? Fragezeichen?
Ja, kann ich durchaus bestätigen. Ich komme aus einer Bergarbeiterfamilie. Mein Vater war Bergmann. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht bei der Bergbau AG Gelsenkirchen. Und nach meiner abgeschlossenen Ausbildung bin ich dann gewechselt in die Anstellung in der Sozialabteilung. Sozialwesen hieß das. Und ich war zuständig für die Abarbeitung, für die Abwicklung von Stilllegungsmaßnahmen.
Tja.
Dann meine erste Stilllegungsmaßnahme, die ich mit begleiten durfte als junge Angestellte, war hier in Essen Karl Funke Pörting 7. Ich bin dann über die nächsten Jahre immer weiter qualifiziert worden, habe mich auch sehr darum bemüht und war dann nachher auch in der Lage, dass ich mit rausgefahren bin zu den Bergwerken, habe Beratungsgespräche zum Ausscheiden gemacht. Dann hat es aber auch Wechsel gegeben, dass also Verwaltungsstilllegungen auch stattgefunden haben, nicht nur Bergwerkstilllegungen, und hatte dann einen neuen Hauptabteilungsleiter, so hieß das damals, fürs Sozialwesen. Und der hatte die Meinung vertreten, Frauen gehören nicht aufs Bergwerk und ich durfte nicht mehr raus.
Ach was.
Ich durfte keine Beratungsgespräche mehr machen.
Das ist ja unglaublich, vor allem dieser Rückschritt.
Ja, es ist in den 70er Jahren, muss man das wirklich so sagen. Dann habe ich letztendlich mich nicht mehr wohlgefühlt, hatte ein Angebot, in die Ausbildungsabteilung zu wechseln, kaufmännische Ausbildungsabteilung. Das habe ich dann gemacht und wir hatten zu dem Zeitpunkt rund 100 junge Menschen, die dort eine kaufmännische Ausbildung gemacht haben. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Das habe ich viele Jahre wirklich sehr, sehr leidenschaftlich gemacht. Und über den Weg bin ich damals dann auch gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, für den Betriebsrat zu kandidieren.
Ja.
So war so die ersten Anfänge.
Aber Sie kennen im Grunde die Kohle seit den 50er Jahren, geboren in den 50ern, eigentlich immer nur als Krisenfall.
Ja, auch Stilllegungsmaßnahmen. Mein Vater war auf der Zeche Holland und auch die war natürlich dann von Stilllegungsmaßnahmen betroffen. Es hat Kurzarbeit, also Feierschichten hießen die früher gegeben, so dass also auch dann das Einkommen zu Hause nicht besonders hoch war. Also es war schon auch eine sehr anstrengende Zeit. Mhm. Was aber gut war, dass der Bergbau sich immer gekümmert hat. Es hat die Wohnungsmöglichkeiten gegeben, also die Wohnungsausschüsse, sodass die Bergleute auch gut in Wohnungen vermittelt wurden, auch wenn die Familie größer wurde. Da haben auch die Betriebsräte sehr stark mitgewirkt und der soziale Bereich hat im Bergbau auch einmal eine große Rolle gespielt. Und das war gut, sonst hätte man, glaube ich, diese schwierigen Zeiten so nicht bewältigen können.
Blicken wir mal auf die Aufgaben der RAG-Stiftung. Ja, vielleicht zunächst wirklich mal auf den Bereich, der mit Bergbau direkt zusammenhängt. Wie viele Ihrer Arbeiten würde man wahrscheinlich erst bemerken, wenn Sie damit aufhörten, oder?
Ja, das würde ich sicherlich für mein Ressort, für Bildung, Wissenschaft, Kultur so sehen.
Ja, ganz sicher.
Da kann man das so sagen. Und der Bergbau selber, die RAG hat ja jetzt noch rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber sie haben auch noch wichtige Aufgaben.
Ja, sie pumpen und poldern, habe ich gelesen.
Wir pumpen und poldern und halten das Grundwasser so, dass sie tatsächlich auch das als Trinkwasser nach wie vor nutzen können. Und es ist nicht nur das Ruhrgebiet, es geht auch um das Saarland.
Ja, natürlich. Ja, also und auch Teile des Münsterlands, ne?
Ja, Ibbenbüren gehört auch dazu. Da haben wir eine große Kanalsanierung oder Kanalaufbereitung, dass also hier auch dann die Sorge getragen wird. Das ist die Hauptaufgabe, dass das Ruhrgebiet trocken bleibt, dass die Bergbauregionen trocken bleiben und dass das Grundwasser jederzeit geschützt ist.
Klar, wenn die Erde absackt, sitzen wir alle näher am Grundwasser und dann sie reinigen, das habe ich verstanden. Was ist Poldern?
Poldern, das wird also gepumpt und immer wieder dann auch geprüft, inwieweit sich da Bewegungen ergeben. Also auch hier wird dafür Sorge getragen, dass also letztendlich das Trinkwasser, das Grundwasser zu keiner Zeit gefährdet ist.
Ja, habe ich gesehen. Ja. Da verschieben sich auch die Fließrichtungen des Grundwassers. Da haben Sie eine hochmoderne Anlage in Herne-Wanne, ne, so eine Schaltzentrale des Pumpen und Polderns.
Ja, das ist auch ein ehemaliger Dienstsitz von mir. Ich habe lange Jahre auch für Technik und Logistik Dienste als Personaldirektorin gearbeitet und das ist direkt neben unserem Gebäude. Das ist ein Gebäude, wo letztendlich alles monitort wird, was sich unter Tage auch im Bereich Wasserhaltung tut. Mhm. Es gibt eine rund um die Uhr 24/7 Betreuung dieser Anlagen, der Wasserhaltungsstandorte und nicht nur fürs Ruhrgebiet, sondern auch fürs Saarland und auch für Ibbenbüren.
Ich wage jetzt mal eine, sagen wir mal, provokativ-philosophische Frage. Sie lächeln schon.
Versuchen Sie es. Gern.
Ist die RAG-Stiftung eine nicht enden wollende Bitte um Entschuldigung bei der Natur für das, was wir ihr auch mit dem Steinkohlebergbau angetan haben?
Würde ich so nicht unterschreiben, auf gar keinen Fall. Weil letztendlich muss man auch alles ganzheitlich betrachten. Man muss ganzheitlich betrachten, was tatsächlich der Bergbau auch für die Region, fürs Ruhrgebiet geleistet hat.
Für ganz Deutschland.
Ja, das auch. Auch gerade in der Zeit, Nachkriegszeit und so weiter. Aber hier, was dieser Bergbau hier geleistet hat, nicht nur, dass er den Menschen Arbeit und Brot gegeben hat, sondern dass er auch vieles so gestaltet hat, dass wir heute mit den Bergbaufolgen sehr gut umgehen können. Da können viele Länder von uns lernen, insbesondere China. Da hat es auch gute Verbindungen gegeben. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch so explizit gibt, aber viele haben uns dann auch kopiert. Und wir sind zum Beispiel mit unserem Forschungszentrum nach Bergbau wieder in der gleichen Region.
Ja. Die Emscher ist auch ein schönes Beispiel. Auch weltweite Beachtung gefunden. Professor Grütter sitzt ja auch hier auf dem Gelände, hat mal gesagt, das sei ein ganz seltenes Beispiel dafür, wo der Mensch mal seine Verantwortung zeigt für industrielle Zerstörung. Also wirklich ernst genommen hat.
Und das ist mir wichtig, dass es hier eine enge Verbindung gibt. Also nicht nur jetzt mit Uli Petzel, der ja für die Emscher Genossenschaft die Verantwortung trägt. Wir haben zum Beispiel bei der Technischen Hochschule Georg Agricola, habe ich den Wunsch, dass ich ihn jetzt in den Hochschulrat hole.
Ja.
Weil sein Wissen, seine Expertise auch für uns, auch in unterschiedlichen Fällen in der Wissenschaft für uns wirklich absolut wichtig sind. Und deswegen versuchen wir sind gut vernetzt untereinander im Revier. Ich glaube, das kann man insbesondere für den Bergbau festhalten. Aber wir leben das auch und wir zeigen das.
Ist Ewigkeitsaufgabe ein schönes Wort oder sind Sie wirklich niemals fertig?
Wir sind auch mit Sicherheit irgendwann fertig, das glaube ich schon. Also Ewigkeit zu beschreiben, ich will jetzt nicht den Bischof zitieren, der wird das vielleicht etwas anders sehen, aber Ewigkeit heißt auch, dass man der Verantwortung gerecht wird über viele, viele Jahre und da muss man schauen, wie lange man dann in der Verantwortung steht. Also ob es dann wirklich für die Ewigkeit, das ist ein tragendes Wort, so sein wird, kann ich nicht beurteilen.
Sie haben ja noch Energie, Sie
können ein paar Jahrzehnte. Aber nicht für mich.
und von wegen ewiger Krise und Niedergang, es wachsen auch wieder kleine Pflänzchen, habe ich auf der RAG-Homepage gesehen. Sie bilden ab August wieder aus.
Ja, die RAG bildet wieder aus und wir versuchen auch gerade bei der RAG dann mitzuhelfen, insofern, dass wir einen Studiengang zum Thema Georessourcen bei der Technischen Hochschule Georg Agricola noch weiter ausbauen, weil der Bedarf ist auch da. Der Bedarf über die Kenntnisse für den Nachbergbau, für die Georessourcen, der ist wirklich gravierend. Und auch für die Bergbehörde. Also von daher, der Bedarf ist da und dass jetzt da ausgebildet wird, finde ich ganz großartig.
Ja, Jugendbildung, das sind ja Ihre liebsten Themen. Das stimmt, wir kommen jetzt ausführlich dazu. Jetzt sind wir mittendrin in der Gegenwart, die eben nicht nur aus Pumpen und Poldern, ich mag das Wort so gerne, Pumpen und Poldern versteht, das kostet ja nämlich nur für 250 Millionen Euro im Jahr. Sie haben aber 15 Milliarden Euro Stiftungsvermögen, sind eine der größten Stiftungen privaten Rechts mindestens Deutschlands. Wenn ich das clever anlege, das ist ja ein Sparkassen-Podcast, ne, dann komme ich ja selbst, wenn ich nur 5%, also da kommen ja immer hunderte Millionen nach. Wofür geben Sie persönlich die am liebsten aus? Wie fördern Sie Bildung, Wissenschaft, Kultur? Also Ihr Stiftungslogo, das finde ich zumindest fast überall.
Ja, das stimmt. Wir sind, glaube ich, inzwischen so weit, dass wir wahrgenommen werden mit unseren Leuchtturmprojekten zum Thema Bildung, worauf ich auch stolz bin. Ich erzähle immer ganz gern, dass ich angefangen habe als Vorstand hier Ende 2012 gemeinsam mit Werner Müller und Helmut Linsen und mein Budget war 1,5 Millionen und lief unter Unvorhergesehenes. So sind wir gestartet. Ja. Inzwischen sind wir bei 35 Millionen und der Schwerpunkt für mich liegt bei der Bildung. Natürlich haben wir auch institutionell zum Beispiel die Technische Hochschule Georg Agricola, das Deutsche Bergbaumuseum, das Forschungszentrum Nachbergbau und hier das Rohmuseum, die Stiftung Zollverein. Da sind schon, geht schon ein großer Block dann über institutionelle Leistungen raus. Aber wir sind bei der Bildung durchaus mindestens bei der Hälfte des Budgets von 35 Millionen. Und diese Leuchtturmprojekte, die wir entwickelt haben, wenn es uns dann gelingt, dass Nordrhein-Westfalen zum Beispiel das Schulministerium oder Bildungsministerium sagt, also das ist so großartig, das würden wir gerne ausrollen auf ganz Nordrhein-Westfalen. Unsere Satzung erlaubt uns das nur in den Bergbaustandorten, bei den Bergbaustandorten, ja, sonst dürfen wir das nicht. Und wenn dann Nordrhein-Westfalen sagt, ihr macht Ruhrgebiet, also immer da, wo Bergbau stattgefunden hat und wir weiten das aus, zum Beispiel bei den Ruhrtalenten ist das der Fall und bei anderen Projekten auch, dann bin ich sehr zufrieden.
Ja, das ist ja ein unglaubliches Siegel für die Qualität Ihrer absolut. Projektidee.
Ja, und natürlich.
Wenn es andere bezahlen, wenn sie nur ihre Idee brauchen.
Ja, und wenn es dann ausgerollt wird. Eben. Ne? Und so haben wir das ein oder andere Projekt jetzt auf die Beine gestellt. Also wir fangen ja natürlich schon sehr früh an in der Bildungskette, schon in der Kita, weil letztendlich Bildung viel eher anfängt als in der Schule, sondern auch das Thema armutssensibles Handeln ist von uns ganz besonders in den Fokus genommen worden. Da gibt es also inzwischen sehr gute wissenschaftliche Ausarbeitungen, die den Kitas zur Verfügung gestellt werden. Wir haben Pilotprojekte gemacht in Gelsenkirchen und immer da, wo die Not am größten ist. Muss das nicht hier in Essen-Heisingen tun oder in Essen werden.
Das wäre noch eine Frage gewesen, wie wir da aufgestellt sind. Wir haben eine fruchtbare Hochschullandschaft, aber da gibt es natürlich Zielgruppen, die wir nur sehr schwer erreichen. Und manche sind nicht weit entfernt, auch hier um Zeche Zollverein herum. Ja.
Unsere Bildungsprojekte zielen insbesondere auch gerade da, wo wir mit Schulen zusammenarbeiten, sind es dann die Schulen mit einem Sozialindex 7, 8, 9.
Also das die, ist schlecht, ich kenne mich
das
nicht
sind
aus.
Die schwierigsten Bereiche überhaupt, zum Beispiel hier. Ich will gar keine Namen nennen, fühlt sich der ein oder andere vielleicht dann nicht wohl damit. Aber es sind die Schulen, wo die Not am größten ist, wo auch der Bedarf riesig groß ist und der offensichtlich ist. Da haben wir auch ein Projekt, das liegt mir auch besonders am Herzen, habe ich mit Frau Feller, mit unserer Schulministerin, haben wir das auf die Beine gestellt, gemeinsam mit der Wübben-Stiftung, dass wir Lehramtsstipendien vergeben, 300 Euro pro Monat, immer dann, wenn die jungen Leute bereit sind, dann auch an die Schulen zu gehen mit dem Sozialindex 8 und 9 und 7. Das machen wir natürlich nicht unvorbereitet. Das heißt, die jungen Leute werden vorher als Lernhelfer eingesetzt, sie werden betreut, sie werden informiert, sie werden begleitet, damit sie tatsächlich dann auch da landen können und auch sich in dieser Verantwortung wohlfühlen
und nicht ausbrennen. Und
ganz genau. Da muss man sehr viel Sorgfalt und Fürsorge walten lassen und das tun wir. Das wird natürlich alles entsprechend evaluiert, da lege ich großen Wert drauf. Bei den großen Projekten ist das immer ein Muss. Mir ist an der Stelle wichtig, dass wir nicht evaluieren mit Instituten, die viel Geld kosten, sondern dass wir da unsere Netzwerke nutzen, zum Beispiel über die Hochschulen. Denn es geht mir nicht darum, die Institute zu unterstützen und zu fördern, sondern die Kinder.
Ich verstehe, was Sie meinen. Wenn man über solche Vermögen verfügt, könnte man ja auch sagen, ach komm, dann die 500.000 sind mir da egal. Sie wollen genau wissen, dass es funktioniert.
Ja. Das wird auch geprüft und es wird auch, wenn wir dann bereit sind, eine größere Summe dann zur Verfügung gestellt, machen wir das in Tranchen. Und dann gibt es einen Zwischenbericht. Ich will schon wissen, was ist bis dahin passiert. Ich fahre auch raus, ich gucke mir das an. Ja. Also Bildung ist mir sehr wichtig, auch die Entwicklung, dass man auch die Talente fördert, die ansonsten gar keine Chance hätten. Aber man muss auch auf die schauen, ja, wo es uns wichtig ist, dass es ein warmes Mittagessen gibt. Auch das gibt es.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass man es, wenn man Geld braucht, und ich glaube, für diese Projekte brauchen sehr viele Menschen sehr viel Geld, alles dafür tut, in ihre Nähe zu kommen, sie zu begeistern. Wie können Sie da eine Auswahl treffen?
Die Stiftung selbst ist immer noch sehr schmal aufgestellt. Wir sind 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ach, wow. Okay.
Mehr sind wir nicht. Wir haben natürlich auch Dienstleistungen über die RAG und an der einen oder anderen Stelle auch mal mit Evonik. Das gibt es durchaus. Aber insbesondere ist das hier ein ganz schlagkräftiges Team. Und die sind alle handverlesen, so darf ich das sagen, und arbeiten hervorragend zusammen. Und natürlich bereiten die das ein oder andere auch vor. Aber bevor ich dann mich entscheide, wir gehen diesen Weg, insbesondere wenn es sich um große Förderungen handelt, zum Beispiel das Chancenwerk oder andere Projekte.
Das sind diese Stipendien?
Nein, es ist ein Projekt, wo den Schulen Material zur Verfügung gestellt wird für unterschiedliche Klassen mit Lernheften, die als Unterstützung für die Lehrerinnen und Lehrer, für die Pädagogen, dann für die Kinder dann letztendlich auch die Möglichkeit geben, ihre Defizite aufzuholen.
Verstehe.
Das läuft hervor. In Castrop sind die beheimatet, also machen das sehr gut. Mit denen habe ich dann auch verabredet, weil das Thema Demokratie ist mir sehr wichtig.
Ja.
Wir haben im letzten Jahr einen tollen Hackathon dazu gemacht, aber Chancenwerk hat dann auch ein Heft herausgebracht zum Thema Demokratie. Wie Kindern Demokratie vermittelt wird, wie es erklärt wird und was sie selber tun können, wie sie sich selbst einbringen
können. Ach, wie
wichtig
ist das?
Also solche Dinge, man muss da auch klein anfangen.
Ja.
Also von daher, da sind so viele Themen, also da läuft mir das Herz über, da gibt es ganz viele Punkte.
Was steht in diesem Jahr noch an? Gibt es was, auf das Sie sich besonders freuen? Wir sehen uns vielleicht bei der Einweihung des Förderturms im Bergbaumuseum.
Ja, da bin ich da.
Wenn ich es schaffe, ich muss
natürlich durch das. Würde mich freuen.
Ja. Also, wenn Sie mich auswählen. Dafür bin ich aber nicht hier heute.
Ja, es wäre aber schön, weil das ist, Bergbaumuseum liegt mir auch am Herzen. Das Bergbaumuseum, das haben wir entwickelt im Rahmen von Glück auf Zukunft, weil das doch etwas in die Jahre gekommen war, 2018, wenn dann die Kinder in den Schulklassen gehört haben, wir machen einen Ausflug zum Bergbaumuseum, dann war auch die Begeisterung eher mäßig.
Ja.
Also haben wir mit 10 Millionen Euro uns vom Kuratorium damals genehmigen lassen im Rahmen von Glück auf Zukunft und haben dieses Bergbaumuseum in eine neue Zeit geführt. Das heißt also auch, dass interaktiv die Kinder im Bergbaumuseum etwas erleben können.
Ja.
Das hat auch 2 Jahre fast gedauert, bis das Bergbaumuseum dann in dem Punkt jetzt so strahlen kann, wie es das tut. Wir haben eine neue Leitung, das klappt alles hervorragend.
Ja, ist allerdings in Bochum, das ist ja ein Podcast der Sparkasse Essen, wir kennen Bochum gar nicht.
Ja, aber es lohnt sich auch da mal hinzufahren ins Bergbaumuseum.
Ja, dann drücken wir machen wir einen kleinen Urlaub. Bärbel Berger auf Udopia, persönlich. Verheiratet, ein Sohn, wohnhaft seit über 30 Jahren in Herne. Wo haben Sie Ihre Kindheit verbracht?
In Wattenscheid.
In Wattenscheid.
Ich bin ein Wattenscheider Kind und wie gesagt, bin auch dort zur Schule gegangen, zum Mädchengymnasium und habe dann auch Ausbildungsstationen gehabt in Wattenscheid, Zeche Holland. Mein Vater war im Bergbau und es gibt so eine schöne Geschichte, dass er von Untertage hochkam und ich saß zu dem Zeitpunkt, glaube ich, für 4 Wochen auch in der Markenkontrolle. Und er sieht mich da und sagt, was machst du denn hier?
Die Markenkontrolle?
Ja. Ach
ja, da gab man die Marken ab,
genau, wenn man wieder hochkam. Genau, dass man wieder raus war aus der Grube.
Ja.
Und ich saß dann da und er war ganz perplex, dass er mich dann da oben gesehen hat.
Stolz?
Ja, durchaus.
Und Sie auch?
Ich auch.
Ja.
Auch die Nachbarn waren ja alles Bergleute in den Siedlungen. Sag, was macht denn die Kleine da oben?
Ja, Sie waren 16, 17, so, ne?
15 war ich dann auch, ja.
Haben Sie ein Bild vor Augen, was weiß ich, die dunklen Augenlider Ihres Vaters nach der Schicht oder wie er morgens am liebsten zur Frühschicht, habe ich gesehen,
ja.
Mit dem Mofa zur Arbeit fuhr zuletzt?
Ja, ich habe dieses Bild auch dieser besonderen Seife, die im Bergbau benutzt wurde, dieses etwas cremige weiße Stück Seife, was auch zu Hause genutzt wurde. Und ich kann mich aber auch erinnern, dass mein Vater, der ja dann auch eben, wie gesagt, nach der Schicht jeden Tag duschen musste, auch so ein bisschen so Hautprobleme hatte, so an den Ellbogen und so. Da so alles war ja nicht nur wunderschön, das muss man ja auch sagen. Es war ja auch eine Belastung.
Und es war ja auch keine Kindheit in Saus und Braus, ne? 2,5 Zimmer. Das Wohnzimmer wurde abends zum Kinderzimmer für Sie und Ihre Schwester. War es eine schöne Kindheit?
Ja, weil wir sind sehr eng betreut worden. Meine Eltern sind natürlich ein katholischer Haushalt, gehörte auch dazu, dass man sonntags morgens in die Kirche ging. Das war selbstverständlich, das gehörte dazu. Und als ich dann so Jugendliche war und dann auch am Samstagabend mal ein bisschen länger unterwegs war oder auch am Sonntag, das war aber völlig klar, am Montag ist man pünktlich zur Arbeit. Das war selbstverständlich und so bin ich groß geworden. Und wir hatten, das weiß ich auch noch in der Jugend, eine kirchliche Disco, einmal vom katholischen Haus und einmal vom evangelischen, beides fußläufig gut zu erreichen. Die fingen aber erst um 8 Uhr an und ich musste um 9 Uhr zu Hause sein. Und wehe, ich bin mal zu spät gekommen, dann war es für den nächsten Monat gestrichen. Also es war schon so, dass zu Hause da auch feste Regeln gab.
Welche Party war besser?
Die katholische.
Ich kann es nicht überprüfen. Ihre steile Karriere, wie weit hat Ihr Vater das noch mitverfolgen können?
Leider nicht. Leider nicht möglich. Also mein Vater ist sehr früh verstorben mit 63. Nein, meine Mutter mit 63, mein Vater mit 65. Das Elternhaus so früh zu verlieren, ist mir sehr schwer gefallen. Ja. Weil insbesondere als ich dann auch meinen Sohn bekommen habe und erst einmal mit dem Kinderwagen zum Friedhof musste, das sind so Dinge, die werde ich nie vergessen. Also mein Vater hat diese Entwicklung nicht mehr mitbekommen und meine Eltern insgesamt nicht, nein.
Das ging alles sehr schnell nach oben, logisch nach oben, immer mit diesem sozialen Aspekt. Also Sie wurden zügig Vorsitzende des Betriebsrats der RAG in Herne, stellvertretende Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der RAG Deutsche Steinkohle. Ab 2004 ging es noch im Unternehmen nach oben, seit 2012 4 Vorständen. Sie sagen immer Vorstand, gendern Sie gar nicht?
Doch, mache ich. Aber wird jetzt von meinen Kollegen vielleicht gar nicht so gerne gesehen, aber ich tue das im Alltag, ich gendere.
Okay, Sie lassen das nur kurz hier aus im Podcast.
Ja, gut. Genau.
Wie würden Sie die drei Haupteigenschaften bezeichnen, die Sie hierher gebracht haben in dieses Büro?
Zum einen sicherlich die Energie und die Bereitschaft, auch mehr Aufgaben zu übernehmen. Aber es geht immer nur dann, wenn man auch gesehen wird. Und ich hatte immer den einen oder anderen, der gesagt hat, die kann das. Ich bin damals auch, als ich Betriebsratsvorsitzende wurde, konnte ich mir das damals gar nicht vorstellen, zumal ich ein Seiteneinsteiger war. Ich habe für die IGBCE sicherlich gearbeitet. Ich leite seit vielen, ich glaube fast 20 Jahren, den bundesweiten Personalausschuss für die IGBCE.
Die Gewerkschaft.
Ja, also für Vassiliadis und vorher Huberto Schmold und mache das auch sehr gerne, werde es aber jetzt beim Kongress auch abgeben in jüngere Hände. Und man braucht immer jemanden, der sagt, die kann das. Und dann muss man aber auch die Bereitschaft haben, das zu tun, auch Freizeit einzusetzen. Das geht nicht anders. Es ist hier dann nicht, das war auch nicht möglich in der Zeit, als ich Betriebsrat war und später Personaldirektorin, da ist nicht um 16 Uhr Feierabend. Da hat man noch das ein oder andere auch am Wochenende, was man mitnimmt nach Hause, was man dann abarbeitet. Das war aber für mich auch immer selbstverständlich. Ist es heute noch, wenn ich ehrlich bin. Mhm.
Ja, also ich höre raus, häufiger Ja sagen als Nein sagen, selbst wenn man sich vielleicht im ersten Moment nicht so wohl fühlt und vielleicht sich das nicht, oder haben Sie sich immer alles sofort zugetraut, was Ihnen zugetraut wurde?
Ganz im Gegenteil, auch als ich Betriebsratsvorsitzende werden sollte, habe ich Günther Knepper, der war damals Hauptabteilungsleiter für die Betriebswirtschaft in der Verwaltung, den habe ich gefragt, meinst du, ich kann sowas? Ich weiß gar nicht, wieso ich das jetzt machen soll und ja. Und er hatte mir damals sehr zugeraten und hat gesagt, ja, du kannst das, mach das, das ist richtig, du kriegst das hin. Und es hat immer auch bei mir auch Zweifel gegeben, ist das richtig, was ich tue. Und ich habe auch bei IGBCE mal was abgelehnt. Ich sollte dann, da war ich noch Betriebsratsvorsitzende in eine Wohnungsbaugesellschaft als Geschäftsführerin und habe gesagt, nee, das ist nicht meins, ich möchte im Bergbau bleiben. Und früher war es auch so, wenn man mal was angeboten bekommen hat bei der EGBCE, eine besondere Funktion und die lehnt man ab, dann war es das.
Ah ja, ja.
Oh und ich habe
wie in der Bundesregierung. Überhaupt höre ich irgendwie parallel, haben Sie Merkels Biografie gelesen?
Ich bin dran.
Ja.
60% habe ich gelesen.
Ja, ich bin auch, glaube ich, bei 60% und ich höre Parallelen in diesem Weg, gefragt zu werden, sich aber auch wieder ins Spiel zu bringen. Sie sagen, gesehen zu werden, heißt auch dafür zu sorgen, dass man sie sieht.
Ja, ganz genau. Aber das hatte ich dann auch, man gehört auch Glück dazu, wenn man ehrlich ist, muss man das so sagen. Dass Werner Müller mich gesehen hat, der war ja dann auch Chef der RAG und war dann eingeladen bei uns zu den Betriebsversammlungen und Vollversammlungen. Dann waren da so mehrere hundert Menschen und ich saß vorne auf der Bühne neben ihm und dann hat er mich mal zum Kaffee eingeladen und also man muss auch gesehen werden. Mhm. Und als ich dann gefragt wurde, ob ich mir vorstellen kann, hier Vorstand zu werden oder Vorständin zu werden, habe ich auch nicht sofort Ja gesagt. Da muss ich drüber nachdenken. Und habe zu Hause gesprochen. Ich weiß gar nicht, was da auf mich zukommt. Mein Kollege Ludwig Lazinski hat damals gesagt, ach, geh da mal ruhig hin. Da kannst du dir Strickzeug mitnehmen. Das erzähle ich heute noch gerne, weil es ist ja natürlich ganz anders gekommen. Ja. Aber es sind so die kleinen Anekdoten, die auch zum Leben gehören.
Sie haben sich ja auf jeden Fall in einer sehr männerdominierten Branche da an die Spitze gesetzt. Was raten Sie vielleicht einer jungen Frau, die noch sagt, so eine Karriere traue ich mir nicht zu, das gibt's auch kein zweites Mal?
Doch, das kann es durchaus geben. Man muss Mut haben und man muss aber auch jemanden haben, mit dem man sich austauschen kann, wo man auch mal reflektiert. Man spürt selber, ob man gut war oder nicht. Das spürt man. Das hat man sehr gut im Gefühl.
Aber jeder braucht seinen Joachim Sauer zu Hause.
Ja, absolut. Ja, das ist ganz wichtig. Und man muss also auch dann zu Hause ein ausgeglichenes privates Leben haben. Wenn man da auch nur Druck hat, dann kann man diese Leistung nicht bringen. Aber da bin ich sehr dankbar, dass mir das gelungen ist mit meinem Mann an meiner Seite. Also bin ich sehr zufrieden.
Sie haben selbst Ihren runden Geburtstag im Dezember angesprochen, der mir ermöglicht zu fragen, wie lange wollen Sie noch? Sie können jetzt die Kohle gegen Oliven eintauschen. Wir müssen jetzt nicht im Schnee sitzen. Sie könnten in der Toskana sitzen, die Sonne genießen.
Ja, tue ich ja manchmal auch, aber nur für ein paar Tage. Ja. Ich habe noch was vor. Ich habe noch vor, das ein oder andere auf den Weg zu bringen. Zum Beispiel aus dem Forschungszentrum Nachbergbau das Transformationszentrum für Georessourcen und Ökologie, wo jetzt der erste Baustein gelungen ist nach 2 Jahren Arbeit. Und das möchte ich gerne, dass das noch wirklich auch an den Start geht. Ich wünsche mir, dass wir beim Thema Bildung weiter vorankommen. Dass die Projekte, die wir machen. Die sind durchaus offen auch für andere große Stiftungen, denn wenn wir noch mehr zusammenarbeiten an der Stelle, können wir auch noch viel mehr letztendlich erreichen. Ich habe noch eine Menge vor, also, aber mein Vertrag endet Ende 27 und dann ist auch Schluss.
Das große Finale, wir sind eigentlich schon mittendrin, auch im Reiz von Essen und dem Ruhrgebiet und den Aufgaben, die hier warten. Wenn wir Dinge wie Verlässlichkeit, Weltoffenheit, Ehrlichkeit feiern, dann feiern wir ja Werte, die der Bergbau auch hier erst mit sich brachte. Wie bewahren wir die? Oder ist Zeit für neue Werte?
Neue Werte muss man schauen, wie die denn dann benannt werden und gelebt werden sollte. Ich bin schon noch bei den alten Werten. Diese Solidarität, sich aufeinander verlassen zu können und dann tatsächlich auch gemeinsam die Dinge weiterzuentwickeln, das wäre mir wichtig. Nicht nur für den Bergbau bereits, sondern weit darüber hinaus. Wir brauchen auch eine enge Zusammenarbeit mit der Politik. Das ist einmal die Landesregierung, die Bundesregierung natürlich bei uns durch das Kuratorium.
Sitzen
auch.
Alle drin, ne?
Sitzen alle drin.
Habeck, Wüst, Rehlinger.
Und
Finanzminister, ist unglaublich, was da bei Ihnen da. In dem kleinen Kuratorium sitzen alle Menschen, die man kennt.
Aber das ist gut so.
Ja.
Und so kann man auch was bewegen. Und wir sind auch mit Herrn Laschet an der Spitze unseres Kuratoriums sicherlich sehr gut aufgestellt, der ja selber blendend vernetzt ist. Aber mir geht es auch um die Zusammenarbeit in den Kommunen. Unsere Projekte sind nur so wirksam, wie die Kommunen das auch mit unterstützen, gerade die Schulen. Denn die Schulen selber, da muss man auch das ein oder andere Gespräch führen, die sind ja schon mit Arbeit eingedeckt bis zur Halskrause. Denen dann zu sagen, also ich mache euch ein Angebot, wir gehen mal in den und den Bereich und versuchen das so zu entwickeln, dass die Schülerinnen und Schüler sich dann tatsächlich auch weiterentwickeln können, nicht nur in ihren Leistungen, sondern auch in ihrem Sozialverhalten. Zum Beispiel mit dem Rat für Bildung mache ich das hier in Essen. Also es gibt so viele Ansatzmöglichkeiten. Also was will ich damit sagen? Ich habe noch eine Menge zu tun.
Auch Sie bekommen die große Plakatwand zum Abschluss komplett weiß. Steht an der zentralsten Stelle der Stadt, also direkt am Hauptquartier der Sparkasse Essen. Also es klingt fast so, als wenn sie wirklich entstehen würde. Also es ist erstmal ideell. Wenn Sie es finanzieren, steht sie da wirklich.
Ja, ja.
So oben rechts, kleines Sparkassenlogo und gerne auch das RAG-Stiftungslogo. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, wirklich dort alles zu hinterlassen. Ein Wort, ein Satz, ein Bild, eine Botschaft an die Stadt, an uns Essenerinnen und Essener.
Meine Botschaft ist, dass das Thema Bildung ein Kernthema sein muss für alle Bürgerinnen und Bürger. Und zwar nicht nur die schulische Bildung, sondern wir müssen ganz früh anfangen. In den Kitas die Kinder so betreuen, dass sie tatsächlich auch ein Selbstbewusstsein entwickeln können. Und Bildung selber bringt sie in die Situation, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen können. Das wäre mir wichtig, das für alle Kinder hier so zu gestalten. Und auch für die Kinder, die es am nötigsten haben, gemeinsam an der einen oder anderen Stelle, das will ich noch erwähnen, auch mit dem Kinderschutzbund gemeinsam.
Bevor mich Ihre Assistentinnen jetzt rausschmeißen, ich würde gerne noch eine allerletzte Frage, gerne. Persönliche Frage stellen, weil Ihr Weg so besonders ist. Sie haben diesen riesigen Kontrast im Leben. Also alles begann in dieser kleinen Bergmannswohnung. Jetzt verdienen Sie hoch sechsstellig im Jahr, seit langer Zeit schon. Sie haben so große Gestaltungsmöglichkeiten. Gibt es Momente, in denen Sie mal allein sind, vielleicht in den Schnee schauen oder in die Nacht und denken, Bärbel, das Leben ist schon magisch. Das hat's gut mit dir gemeint?
Vielleicht fehlt mir die Zeit dazu. Ich denke über mich selber wenig nach. Also bin eher getrieben, das, was wir jetzt noch tun können, welches große Projekt ich mir jetzt für 2025 noch auf die Beine stellen möchte, wie ich das Thema Demokratie noch weiter nach vorne bringe und zwar so, dass es sichtbar ist. Über mich selber denke ich eher nicht nach. Eher dann über die Enkelkinder, das mache ich.
Ich merke schon, wie wirklich ernst Sie das alles meinen, was Sie tun. Gibt es denn noch Gelegenheit, wo Sie merken, eigentlich ist in mir noch die Bergmannstochter?
Ach, ich würde es eher so beschreiben, ja, das verliert man auch nicht. Aber ich bin in privater Linie bin ich auch die Oma. Wir haben 5 Enkelkinder, die ich über alles liebe.
9. Über einen Sohn 5 Enkelkinder?
Nein, mein Mann hat ja auch 2 Söhne mit in die Ehe gebracht. Wir sind also eine Patchwork-Familie.
Was für ein Geschenk.
Mit 5 Enkelkindern, die 9, 7, 5 und also ganz allerliebst. Und da bin ich Oma und waren wir gemeinsam im Zirkus und versuche, den Kindern da gerecht zu werden. Und da, das sage ich, kann ich abschalten. Da bin ich wirklich nur privat und nur Oma.
Schalten wir ab. Bärbel Berger auf Utopia, dankeschön für Ihre Zeit.
Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Danke.
Was für ein angenehmes Gespräch mit was für einer Frau von Energie. Das muss man wirklich sagen. Aber ich meine, wenn Energie, dann ja doch RAG. Stiftung, oder? So, wir bereiten schon die nächste Folge vor im Februar. Sie abonnieren, klar, Benachrichtigungen einschalten, dann wissen Sie auch, wer unser nächster Gast ist. Es ist ein Top-Prominenter. Ich weiß nicht, wie viele Top-Prominente Essen so hat. Er gehört definitiv ganz oben mit dazu. Sie können mal raten. Helmut Rahn, sicher, ja, wäre auch noch ein Wunsch von mir gewesen, ist es nicht. Sie haben ja noch Zeit. Sie haben noch Zeit, überlegen Sie noch mal in Ruhe, vielleicht beim Schneeschippen oder vielleicht taut ja auch die Natur so langsam auf, was ja auch uns zu wünschen wäre, hier in unserer schönen Stadt.
Das war Zuhause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge, jeden zweiten Dienstag im Monat.